Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und dazu begrüßt Sie Andrea Stopp live aus dem Studio 1 hier in Köln im Deutschlandfunk. Seien Sie herzlich willkommen zu unseren heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich hoffe, auch Sie laufen wie auf einer Wolke. Bei diesem hier, der jetzt singt, ist der Grund dafür, dass er neue Schuhe hat.
Shoes. I got buckles on his side. Bought me a new pair of shoes. Got the buckles on his side. I got a brand new way of walking. I got a new glide in my stride. Now my rent's overdue. Landlord's fit to fight. Yeah, my rent's overdue. Now my landlord's fit to fight. I'm not too concerned. My new shoes fit just right. If my landlord evicts me, I won't break down and cry. I just keep on walking with my head up in the sky. New shoes shining with the buckles on the side. Best fit I ever had. Not too tight and not too wide.
Ja, was habe ich heute vor mit Ihnen? Wir werden nach Garmisch-Partenkirchen reisen. Das ist der Geburtsort von Michael Ende. Den kennen Sie bestimmt, Jugendbuchautor. Dorthin geht die Reise Kakao und Schokolade. Wir erzählen und berichten vom Aufleben einer Tradition, nämlich der Schokoladentradition in Panama. Brüssel ist auch eines unserer Ziele. Dort schauen wir uns in dieser Stadt der architektonischen Kontraste um. Auch Reisesehnsüchte wieder, das erkläre ich Ihnen dann gleich, diesmal umgekehrt. Also die Menschen, die nicht in Deutschland sein können, aber sehr gerne wollen, aber wegen fehlenden Flugverbindungen und so weiter dahin nicht können. Die haben so auch so ihre Sehnsucht, wieder das eigene Land zu besuchen. Zuerst aber etwas anderes. Wenn wir auf so manche Biografie bekannter Persönlichkeiten schauen, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, das Leben sei wie eine Reise. Eine Reise, die oft voll der unterschiedlichsten und auch unerwarteten Entwicklungen ist. Eine Reise, deren Spuren wir selbst auch folgen können. Dieses Reisen auf den Spuren anderer bringt uns oft dem Geschehen näher. Es lässt uns tiefer in Erfahrungen eintauchen, die andere gemacht haben. Und so wollen wir jetzt den Spuren eines Menschen folgen, und zwar vom Ort seiner Geburt bis zum Ort seines Lebensendes. Seine Vorfahren stammten von den französischen Hugenotten ab. Sein tatsächlicher Name, David de Croquetange, er selbst nannte sich David Crockett, und im Volksmund kennt man ihn weltweit als Davy Crockett. Wir wollen nun den Spuren von Davy Crockett folgen, dessen Lebensweg ihn zu einem US-Volkshelden machte.
Diese, fast hätte ich gesagt, schweinische Idylle finden wir am Ufer des Nolichucky River im Osten von Tennessee. Die Schweine werden wir später noch näher kennenlernen. Jetzt können wir aber schon verraten, sie leben dort, wo der Lebensweg einer amerikanischen Legende begann, David Crockett. Zu seinen Lebzeiten war er bereits eine Legende, aber in den 50er Jahren war es kein geringerer als Walt Disney, der seinen Namen und seine Geschichte so richtig in die Welt brachte.
Tall tales and true from the legendary past, presenting this week from Frontierland, Davy Crockett. And now, Walt Disney.
Der Charakter der amerikanischen Folklore, der meisten unserer beliebtesten Legenden und Fabeln, basiert auf dem Leben von realen Leuten, wie zum Beispiel von Davy Crockett in Tennessee.
Like Davy Crockett of Tennessee.
Born on a mountaintop in Tennessee, green estate in the land of the free, raised in the woods so's he knew every tree, killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, King of the Wild Front.
Das ist The Ballad of Davy Crockett, der in der Disneyland-Show des Senders ABC zu hören war und zur Liste der 100 besten Western-Songs gewählt wurde. Allerdings, der Text gleich am Beginn des Songs, Born on a Mountaintop in Tennessee, ist falsch. Geboren wurde Davy Crockett genau hier, wo wir uns jetzt befinden, am Ufer des Nolichucky Rivers in der Nähe des Ortes Limestone. Und dort treffen wir Jackie Fisher. Jackie ist die Parkmanagerin des Davy Crockett Birthplace State Parks und ihre eigene Abstammung passt auf sehr interessante Weise zu ihrer Tätigkeit.
I'm a Creek Indian descendant.
Ich bin ein Abkömmling der Creek-Indianer und Vollblut-Cherokee. Ich habe viel über die Kultur der Cherokee, auch ihre Sprache, studiert. Wir haben zum Beispiel eine Regel: Wenn wir der Natur etwas entnehmen, danken wir dem Schöpfer, aber auch dem Tier, das wir getötet haben. Dann sollte wirklich alles verwertet werden. Nicht nur das Fleisch als Nahrung, auch die Knochen als Werkzeuge oder die Federn bei Vögeln als Schmuck. Das war die Regel für alles, was man aus der Natur entnahm und nutzte.
Natur, sie in allen Varianten zu kennen, zu verstehen, mit und in ihr zu leben, das mussten hier auch die ersten Siedler lernen. Natürlich auch John und Rebecca Crockett. David war das fünfte von 9 Kindern dieser Familie.
When Disney started doing the Disney show,
als Disney begann, Davy Crockett und seine Abenteuer als Trapper in der Disney-Show darzustellen, kannte plötzlich jeder seinen Namen in Amerika. Wir stellen hier in unserem Park allerdings sein wirkliches Leben dar, soweit wir das durch Forschungsarbeit der Historiker herausfinden konnten. Demnach wurde er hier an der Mündung des Big Limestone Creek in den Nolichucky River geboren.
He was born at the confluence of the Nolichucky River and Big Limestone Creek.
Das Land an sich bot den Siedlern hier überlebenswichtige Elemente. Fruchtbare Erde, Wald mit sehr unterschiedlichen Baumarten für Nutzholz, genügend Wasser im Fluss, mitsamt den Fischen und Tieren, die im und am Nolichucky River lebten.
Als die Leute hier ins Grenzland kamen, hatten sie nur die nötigsten Dinge dabei. Sie mussten mit den Elementen kämpfen, Wind, Regen und Schnee. Sie mussten sich aber auch mit den Cherokee auseinandersetzen, denn das war Cherokee-Land. Es gab zu der Zeit große Streitigkeiten wegen des Landbesitzes zwischen den europäischen Siedlern und den Indianern. Das erste Ziel der Siedler war es also, ein Dach über dem Kopf zu bauen, einerseits als Schutz gegen die Elemente, andererseits als Schutz gegen Angriffe.
Protect themselves from the elements and also against warfare.
Alles, was die Familie mitbrachte, passte auf einen Covered Wagon, der von einem Pferde- oder Ochsengespann gezogen wurde und den man durchaus mit bis zu 6 Tonnen beladen konnte.
Davy Crockett wurde sehr arm geboren. Seine Familie lebte hier in einer einfachen Holzhütte, die sie selbst gebaut hatten. Bevor sie das Land rund um ihre Hütte urbar machten, wuchs hier nur wildes Zuckerrohr. Deshalb nannten sie ihn später im Kongress auch den Gentleman of the Cane.
That he was the gentleman from the cane.
Urbar machen, das ist das Stichwort. Um zu erfahren, was das in allen Konsequenzen bedeutet, so berichtet Jackie, haben sie und ihre Kollegen hier an Davy Crocketts Geburtsort ein Projekt mit dem Ziel gestartet, das Blockhaus der Crocketts und alles, was dazugehört, so aufzubauen, wie es die Siedler damals, Ende des 18. Jahrhunderts, getan haben. Als erstes mussten im angrenzenden Wald geeignete Bäume gefällt werden.
Als wir das Haus bauten, kamen die Leute in typischen Kleidern des 18. Jahrhunderts an. Sie benutzten ausschließlich Geräte und Werkzeuge, die man zu dieser Zeit zum Bau solcher Holzhütten benutzte. Wir brauchten eine Woche, um die Basisstruktur aufzubauen. Die Zwischenräume zwischen den Holzstämmen wurden mit einer Mixtur aus Lehm und Stroh zugestopft.
Mud and straw and clay.
In diesem Projekt wurde selbst jeder Holznagel von Hand mit Werkzeugen der damaligen Zeit geschnitzt. Wärmequelle, Herd und Ofen zugleich war eine Feuerstelle aus Steinen an der Kopfseite der Blockhütte. Der Kamin dieser Feuerstelle hatte eine besondere Bauweise.
The chimney wasn't seated right.
Der Kamin wurde an die Rückwand außerhalb des Hauses gebaut. Das hatte einen praktischen Grund. Wenn von der Feuerstelle im Haus ein Brand im Kamin ausgelöst wurde, konnte man schnell auf das Dach klettern und den Kamin einfach um und damit vom Haus wegstoßen. Dadurch war das Haus gesichert.
Die Crocketts, wie auch die anderen Siedler, waren größtenteils Selbstversorger, was ein umfangreiches Wissen über Pflanzen und Tiere lebensnotwendig machte. Folgerichtig wurden nicht nur in Jackies Projekt das Blockhaus der Crocketts authentisch aufgebaut, sondern auch die typischen Haustiere angesiedelt. Und damit wären wir wieder bei den Schweinen.
These are called American Guinea Hogs. And so this is
Diese Schweine nennt man American Guinea Hogs. Das ist eine typische Zucht aus dem 18. Jahrhundert. Sie sehen recht wild aus, haben schwarzes Fell und sie wiegen bis zu 100 Kilo. Diese hier sind wohl etwas gut genährt. Diese Kerle sind sehr nett und sie haben immer Hunger.
Direkt neben dem Haus hat Jackie den Garten angelegt.
This is our herb garden.
Das ist unser Kräutergarten. Wir haben unterschiedliche Kräuter angebaut. Einige verwenden wir als Medizin, entweder zur Wundheilung oder als Tee. Hier vorne, das ist Rosmarin. Den nutzen wir als Gewürz. Das sind unsere unterschiedlichen Kräuterarten. Ein Mix aus beidem.
Gerade in der heutigen Zeit kann man rund um das Haus der Crocketts sehen, wie man sich und sein Leben organisieren muss, wenn man größtenteils selbstversorgend und autark lebt. Jackie ist, wie wir erfahren haben, eine Vollblut-Cherokee, die auch von ihren Ahnen genau diese nachhaltige Lebensweise gelernt hat. Wir verabschieden uns von Jackie, um den Spuren von Davy Crockett weiterzufolgen. Im Alter von 8 Jahren zogen sie nach Morristown, wo sie eine Taverne betrieben.
Davy, Davy Crockett, King of the Wild Frontier.
Für Davy begann der Ernst des Lebens schon während der Kindheit. Sein Vater brachte ihm das Schießen mit einem Gewehr bei. Er wurde nicht nur ein hervorragender Jäger, man nannte ihn bald einen Tausendsasser, weil er nahezu alles perfekt beherrschte, was man zum Überleben brauchte. 1813 diente er in der Armee als Scout unter General Andrew Jackson. 5 Jahre später zog er nach Lawrenceburg, wo er unter anderem Friedensrichter war, und zwischen den Jahren 1827 und 1835 wurde er 3-mal als Abgeordneter in das US-Repräsentantenhaus gewählt, wo er für die friedliche Koexistenz mit den Indianern eintrat. Als Davy Crockett dann 1835 seinen Sitz im Repräsentantenhaus verlor, war er so enttäuscht, dass er Tennessee mit den Worten verließ: Ihr könnt zur Hölle fahren, ich gehe nach Texas. Am 6. Februar 1836 ritt er mit 12 Männern nach San Antonio. 2,5 Wochen später kam es zur legendären Schlacht von Alamo. Um die 1500 mexikanische Soldaten gegen gut 200 Texaner. Davy Crockett, der immer verrückte Ideen hatte, sagt man nach, als die Mexikaner zu trommeln begannen, holte Davy seine Geige raus und spielte zum Rhythmus der mexikanischen Trommeln. Das verunsicherte die Mexikaner zwar, aber gegen diese Übermacht verloren die Texaner. Und auch Davy Crockett fiel in dieser Schlacht, die nicht nur vielfach verfilmt wurde. Es gab eine Reihe von Songs, nicht zuletzt auch von Johnny Cash.
And young Davy Crockett was singing and laughing with gallantry fierce in his eye. For God and for freedom, a man more than willing to die.
Hey, Santiana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo.
Heute, nahezu 200 Jahre nach dieser Schlacht, wissen wir, die Schlacht von Alamo wurde zwar aus Sicht der Texaner verloren, aber die Mexikaner wurden 21 Tage später trotzdem von Sam Houston vernichtend geschlagen. Texas wurde damit eine unabhängige Republik und 1845 dann der 28. Staat der Vereinigten Staaten. Der Alamo in San Antonio ist heute nicht nur ein nationales Denkmal, sondern auch ein interessantes Museum. Im Innern des Alamo finden wir die Namen der 189 gefallenen Texaner. Auf Tafel 1 Davy Crockett und auf Tafel 3 finden wir auch die Namen von zwei Deutschen, Henry Thomas und Henry Kurtmann. In einer besonderen Vitrine wird eines der Originalgewehre von Davy Crockett, dem er den Namen Old Betsy gab, und sein Messer ausgestellt. Unsere Reise auf den Spuren von Davy Crockett begann am Nolichucky River in Limestone, wo er geboren wurde, und sie endet in der San Fernando-Kathedrale in San Antonio, eine halbe Meile neben dem Alamo.
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres.
Während in der Kathedrale nicht wie gewohnt die Orgel spielt, sondern die geistliche Musik einer Mariachi-Band erklingt, finden wir im linken Eingangsbereich einen Marmorsarkophag, auf dessen Front der Lone Star von Texas und die Bilder von Davy Crockett, William Travis und James Bowie zu sehen sind. Hier sollen die Helden der Schlacht von Alamo ihre letzte Ruhe gefunden haben.
Challenged by Travis to die, by the line that he drew with his sword when the battle was nigh. Any man that will fight to the death, cross over, but if you want to live, you better fly. And over the line went 179. Santiana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo. Oh, boy, lay dying, his powder was ready and dry. Lad on his back, boy, killed a few in reply. And young Davy Crockett was singing and laughing with gallantry fierce in his eye. For God and for freedom, a man more than willing to die. Hey, Santiana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, we'll remember the Alamo. They sent a young scout from the battlements, bloody and loud, with words of farewell from a garrison valiant and proud. Grieve not, little darling, my dying.
Texas is sovereign and free. We'll never surrender and ever with liberty be. Hey, Santiago, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo.
Ja, da haben wir nochmal Johnny Cash gehört, wie er Davy Crockett besingt. Und Rudi und Rita Schneider, das waren die beiden, die unterwegs waren auf seinen Spuren, auf denen von Davy Crockett. Wir trachten ja auch im Sonntagsspaziergang oftmals danach, uns aufzumachen in die weite Welt. Unser eigenes Land, Deutschland, aber ist umgekehrt auch ein Sehnsuchtsziel. Für jene zum Beispiel, die wegen der momentanen Situation, ich brauche Ihnen nicht erklären, was ich damit meine, nicht nach Hause, also nach Deutschland können. Und so hat Nadja Sattar, meine Kollegin, mal Stimmen gesammelt, die davon erzählen, wie man zum Beispiel in Washington von Bremen träumt, in Costa Rica vom Fußball im Weserstadion und in Bali von Waldspaziergängen, denn da möchte man nicht immer auf den Reisfeldern hinterm Haus rumlaufen. Oder in Israel träumt man von den bayerischen Bergen. Also Sehnsuchtsgrüße weltweit jetzt hier im Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
Hallo, hier ist Carla Bleiker. Ich bin Korrespondentin der Deutschen Welle in unserem Studio hier in Washington D.C. und mache gerade einen schönen Spaziergang durch mein Stadtviertel DuPont Circle. Das ist nicht allzu weit vom Weißen Haus entfernt. Ich wollte eigentlich diesen Sommer nach Deutschland kommen, 2 Wochen Urlaub machen. Das fällt jetzt leider aus. Aber wenn ich wieder nach Deutschland reisen kann, dann freue ich mich schon total, meine Kollegen bei der Deutschen Welle in Bonn wiederzusehen und auf einen Besuch in meiner Heimatstadt in Bremen, wo ich dann mit meiner Mutter am Werdersee spazieren gehen kann und wir das Weserstadion in der Ferne sehen und gemütlich bei uns im Garten sitzen.
Hallo, ich bin Jakob, 18 Jahre alt und mache gerade ein Auslandsjahr in Costa Rica. Wenn ich wieder nach Deutschland reisen kann, freue ich mich darauf, Familie und Freunde zu treffen und irgendwann auch wieder Fußball im Westfalenstadion zu sehen. Aber ich habe mich entschieden, erstmal hier zu bleiben und nutze die Zeit dafür, Land und Leute besser kennenzulernen, mein Spanisch zu verbessern und um die wunderschöne Natur zu genießen. Ab nächster Woche helfe ich in einem abgelegenen Schildkrötenreservat an der Karibikküste aus, wo jetzt die Boote der Lederschildkröten beginnen und die sonst so zahlreichen Freiwilligen fehlen. Danach hoffe ich darauf, noch ein wenig durchs Land reisen zu können und dann im Spätsommer vielleicht einen Flug in die Heimat zu finden, da ich im Herbst gerne mein Studium beginnen würde. Außerdem ist der deutsche Sommer ja auch ganz nett.
Ich bin Sabine McCullough. Ich lebe mit meinem amerikanischen Mann und unseren Söhnen in Austin, Texas und arbeite hier als Immobilienmaklerin. Normalerweise fliegen wir einmal im Jahr nach Hause, also nach Deutschland. Dieses Jahr wird das leider nichts. Aber ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal nach Deutschland kommen, möchte ich auf jeden Fall mit meiner Familie in den Norden. Ich habe mehrere Jahre in Bremen gelebt und mir fehlt die Hansestadt total. Ich möchte mit meinen Jungs zu den Bremer Stadtmusikanten und in den Schnurr und an der Schlachte lang spazieren. Und ich möchte auf jeden Fall mit der Familie an die Nordsee und durchs Wattenmeer wandern. Außerdem beginnt ja gerade die Matjes-Saison und jetzt wäre nichts schöner oder fast nichts schöner als eine Fischsemmel am Strand zu essen.
Hallo, ich bin Stefan Banach als Berater und Coach, gerade in Bali, Indonesien, für eine Elternzeit. Ich laufe über das Reisfeld hinter unserem Haus, die Sonne geht hinter dem Vulkan in der Ferne auf. Ist eigentlich ganz malerisch und ich freue mich auf zu Hause. Meine Kinder sagen,
ich vermisse das Wohnmobil, ich vermisse die Ostsee, ich vermisse Oma und Opa, den Spielplatz in Pinneberg, den Spielplatz in Hamburg und ich vermisse da, wo ich immer geklettert drauf bin, ich vermisse den Dachboden mit den Puppen, ich vermisse auch die Fotos vom Papa, als er Bibi war.
Und ich freue mich auch schon aufs gemeinsame Frühstücken mit Brötchen Freunde treffen, vielleicht im Wald zelten gehen.
Mein Name ist Katharina Palmberger und ich wohne seit etwas mehr als 4 Jahren in Israel. Ursprünglich bin ich gekommen, weil ich meine Doktorarbeit in Kunstgeschichte über kreuzfahrerzeitliche Architektur in Jerusalem geschrieben habe. Und dann bin ich geblieben, um erst für ein deutsches archäologisches Institut eine Ausgrabung auf dem Zionsberg durchzuführen und dann bin ich als Postdoktorandin zurück an die Hebrew University. In diesem Jahr wollte ich schon 2-mal nach Deutschland kommen, einmal um meine endlich erschienene Doktorarbeit in Empfang zu nehmen und einmal um mit meiner Oma ihren 95. Geburtstag zu feiern. Natürlich musste ich beide Reisen leider absagen. Jetzt plane ich schon gar nicht mehr, wann genau ich nach Hause fliege, aber ich freue mich schon drauf, wenn es soweit sein wird. Und wenn ich wieder nach Deutschland reisen kann, dann werde ich zuallererst meine Familie und meine Freunde besuchen. Und viele von meinen Lieben wohnen im wunderschönen Süden Bayerns am Alpenrand und wir werden zusammen in die Berge fahren. Die Berge vermisse ich hier in Israel auch am meisten. Eigentlich bin ich begeisterte Skifahrerin, aber weil das in Israel ja nicht so klappt, habe ich angefangen zu klettern. Jetzt freue ich mich schon sehr drauf, endlich mal in den bayerischen Bergen klettern zu gehen. Außerdem bin ich auf der Suche nach einem neuen Job und ich werde die Zeit in Deutschland auch dazu nutzen, mich weiter umzuhören. Ich bin offen für was Neues und freue mich auf frische Perspektiven. Bis es soweit ist, genieße ich den Weg zurück ins volle Leben nach dem Lockdown.
מישהו רוצה אותך נורא יש אישה יש אישה מישהו חולם עלייך מישהו אוהב אותך כל כך יש אישה אז אל תבכי הלילה או שחניכי כאן כוכב נופל מאיר את לילך שואל לאן ומה תבקשי מלמעלה אם זה אותי אז הנה
Noah und das Jerusalem Symphony Orchestra mit einem hebräischen Liebeslied. Und da geht es natürlich auch um Sehnsucht. Jemand da draußen, heißt es. Hier drin im Studio ist auch nach 12 Uhr noch Andrea Stopp mit dem Sonntagsspaziergang.
השחר מחכה כבר מעבר לפינה השמש מסתובבת עכשיו לעוד תנומה אני מסתכל על פנייך את חלמך מלטפת
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Als Phantast wird er oft bezeichnet, auch als kindlicher Humanist. Wer? Michael Ende, der Jugendbuchautor. Gleich erzählen wir seine Lebensgeschichte hier in den Reisenotizen mit Andrea Stopp. Also Michael Ende erzählt zu den erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautoren. Was soll ich Ihnen erzählen? Seine Bücher haben weltweit eine Gesamtauflage von mehr als 30 Millionen und sind in über 40 Sprachen übersetzt. Unendliche Geschichte, Momo, Jim Knopf, Lukas der Lokomotivführer. Das alles wurde vielfach für Film, Fernsehen, Radio, Theater adaptiert. In seinem Geburtsort Garmisch-Partenkirchen, da ehrt man natürlich den Autor in den letzten Jahrzehnten mit der Umgestaltung des Kurparks in einen Themenpark mit versunkenen Skulpturen, rätselhaften Brunnen und Amphitheatern. Dieser kleine Ort am Fuße der Zugspitze ist untrennbar mit Michael Ende verbunden. Dort haben sich die Eltern des Schriftstellers, der surrealistische Maler Edgar Ende und die Geschäftsfrau Luise Bartholomä, kennen und lieben gelernt. In Garmisch-Partenkirchen wird ihr Sohn Michael vor gut 90 Jahren am 12. November 1929 geboren. Andi Hörmann mit seiner Spurensuche.
In Garmisch-Partenkirchen drehen sich die Uhren etwas langsamer. Bayerische Gemütlichkeit trifft hier auf alpenländische Gelassenheit. Die bezaubernde Bergkulisse scheint Besucher wie Bevölkerung gleichermaßen zu entschleunigen. Eine sanfte Morgenstimmung im Michael-Ende-Kurpark. Die Natur zieht ein leises Schauspiel ab. Sie beflügelt die Fantasie und hält die Erinnerung an den berühmten literarischen Sohn der Marktgemeinde lebendig.
Wir sind jetzt nur auf Urlaub hier. Wir waren letztes Jahr schon mal hier und da haben wir gesehen, dass hier im Park ein Bezug zu Michael Ende besteht. Von letztem Jahr erinnere ich mich an dieses Labyrinth vor dem einen Baum. Und ich glaube, irgendwo war eine große Schildkröte. Die gehört, glaube ich, zu Momo, wenn ich recht weiß.
Wer bist du?
Mein Name ist Momo.
Mächtige Baumkronen verdecken das Alpenpanorama. Die Sonne funkelt im Astwerk. Ein leichter Wind weht fast lautlos über die Rasenflächen, auf denen Laub und morsche Zweige liegen. Nur ein paar Menschen, zu zweit, alleine, schlendern auf den verschlungenen Gehwegen. Scharfkantiger Splitt knirscht unter den Schritten.
Also Jim Knopf war eines meiner ersten Bücher. Unendliche Geschichte dann halt später.
Der Film als Kind war ein Stück weit schon aufregend. Also ich sage mir immer, das Buch ist meistens besser als der Film. Aber der Film war schon gut.
Die unendliche Geschichte habe ich meinen Kindern vorgelesen, als sie kleiner waren.
Die gemeinsame Geschichte von Michael Ende und Garmisch-Partenkirchen beginnt am 12. November 1929, als er hier geboren wurde. Und sie endet schon wenige Jahre später, als er mit seinen Eltern nach München zieht. Es bleiben Geschichten voller Unendlichkeit.
Der Weg vor mir verschwimmt, dann gehst du mir voran.
kindliches Träumen, grenzenlose Hoffnung und der bedingungslose Glaube an die Kraft der menschlichen Imagination. Es ist eine Art reflektiertes Traumwandeln, das Michael Ende mit dutzenden Büchern seinen Lesern ans Herz legt. Als 50-Jähriger hat er die Trennlinie zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt, zwischen Realität und Fantasie in seinem Mega-Bestseller verschwimmen lassen.
Die unendliche Geschichte.
Bastian wurde abwechselnd heiß und kalt. Eine Geschichte, die niemals zu Ende ging. Das Buch aller Bücher.
Garmisch-Partenkirchen versucht, das Erbe des hier geborenen und schon zu Lebzeiten weltberühmten Schriftstellers lebendig zu halten. Seit 2009 gibt es etwa den Michael-Ende-Kurpark. Wir treffen Georg Büttel auf einen Spaziergang, den Vorsitzenden des hiesigen Michael-Ende-Vereins, der Fantastischen Gesellschaft.
Wir wandeln jetzt gerade vom Richard-Strauss-Platz kommend durch den Michael-Ende-Kurpark und kommen jetzt an mehreren Kunstwerken vorbei.
Ein paar Schritte weiter spielen Kinder auf einem Erdhaufen. Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass es eine stilisierte Schildkröte ist. So groß wie ein Auto.
Diese uralte Morla ist gestaltet worden nach der Planung von einer Holzbildhauerin hier aus Garmisch-Partenkirchen. Die Extremitäten, also Kopf, Schwanz und die vier Beine, tauchen gerade aus dem Untergrund auf. Und der Panzer wird eben gebildet einfach durch einen Erdhaufen. Und wir haben tatsächlich ziemlich lange überlegt, wie wir diesen Panzer gestalten sollen. Also es war quasi nur ein Provisorium. Einfach zu sagen, das ist ein Erdhügel mit Gras drauf. Und dann haben wir gesehen, dass im Winter wie Sommer die Kinder drauf spielen, runterrutschen und dem Panzer quasi dadurch sowieso seine Struktur geben. Also letztlich haben sich dann die Kinder ihre Schildkröte so zurechtgespielt und geturnt, wie sie jetzt ausschaut.
Eine schöne Art der Eroberung des öffentlichen Raums. Die unbewusst gestaltete Landschaftsarchitektur durchspielende Kinder. Im Michael-Ende-Kurpark in Garmisch erfährt die Fantasie eine bezaubernde Lebendigkeit. Die Natur wird zu einer Art Schlüssel zu unserer Kindheit, der uns den kindlichen Humanismus von Michael-Ende aufschließt. Fantasy for Future.
So ist es sehr gut. Jetzt den Kopf noch ein wenig höher. Du musst stolz und sieghaft in die Ferne blicken. Ich bin aber kurzsichtig, Knorr. Ja, dann blickst du eben in die Zukunft.
In Garmisch-Partenkirchen finden sich die Bücher von Michael Ende natürlich auch in der öffentlichen Bücherei. Seit 1909 befindet sie sich im Ortskern, am Mohrenplatz, in einem alten Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert. Niedrige Zimmerdecken mit Sichtbalken und knirschenden Holzdielen. Gut möglich, dass Michael Ende hier als Jugendlicher sich Bücher auslieh. Die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, Daniela Weigel und Gisela Hochgeladen, führen an das Michael-Ende-Regal.
Wir haben den Wunschpunsch, wir haben hier die unendliche Geschichte, das ist natürlich eins der Klassiker, sag ich mal, Jim Knopf.
Das ist das Originalbuch zum Film.
Die Zauberschule und andere Geschichten, also schon alles sehr bekannte Sachen.
Nochmal der Wunschpunsch.
Nochmal, ja, in einer anderen Ausgabe.
Wie gesagt, wir haben alle Werke von Michael Ende für Kinder, aber was hier nicht im Regal ist, ist ausgeliehen. Also das wird immer noch sehr, sehr gern gelesen und auch als Schullektüre hergenommen. So ab der 3., 4. Klasse kommen die Lehrer und sagen, Mensch, wir möchten mal wieder den Wunschpunsch lesen oder so. Und dann stürmen die Kinder die Bücherei und sagen, ach, habt ihr nur 3 Exemplare oder so. Genau, also da, die Beziehung zu Michael Ende ist einfach da im Ort.
Ja, auch also durch Garmisch und Michael Ende, glaube ich, gehören auch irgendwie zusammen.
In Garmisch-Partenkirchen erlebt der große Fantast seine unbeschwerten ersten Jahre in einem Künstlerhaushalt und anthroposophischem Umfeld, dem sogenannten bunten Haus in der Bahnhofstraße. Heute steht an dem Platz ein Drogeriemarkt, aber eine Gedenktafel erinnert an den Schriftsteller. Nach Garmisch-Partenkirchen kehrt Michael Ende im Rahmen der Kinderlandverschickung 1943 bis Kriegsende zurück. Und als erfolgreicher Schriftsteller besucht er dann Anfang der 1990er, nur ein paar Jahre vor seinem frühen Tod, noch einmal seine erste Heimat. Im Kurpark pflanzte er damals als Hommage an seinen Geburtsort eine Kaiserlinde. In einem Straßencafé in der Fußgängerzone direkt am Eingang zum Michael-Ende-Kurpark treffen wir noch einmal Georg Büttel, den Vorsitzenden der Fantastischen Gesellschaft.
Die Auseinandersetzung mit Michael Ende hat im Jahr 2003 verstärkt begonnen mit der Gründung der Fantastischen Gesellschaft.
Klingt nach Geheimbund, ist aber ein kleiner eingetragener Verein zu Ehren des großen Schriftstellers.
2009 wurde der normal Kurpark heißende Kurpark Garmisch in Michael-Ende-Kurpark umbenannt, sodass jetzt hier auch im Ortszentrum am Richard-Strauß-Platz, der den Eingangsbereich praktisch für den Michael-Ende-Kurpark bildet, eben die zwei Künstler von Weltruf, die mit Garmisch-Partenkirchen verbunden sind, eben sichtbar im Herzen des Ortes beheimatet sind.
Garmisch-Partenkirchen, ein Ort, der das große Thema von Michael Ende in vielerlei Hinsicht widerspiegelt. Die Zeit, ganz sprichwörtlich, Zeit ist Geld. Und für eine zeitgemäße Erinnerung an den Schriftsteller mangelt es daran. Aber auch in der Mentalität der Bevölkerung steckt die Zeit etwas mehr als in pulsierenden Großstädten. Gemütlichkeit vor dem Hintergrund einer alpenländischen Idylle. Michael Ende hat diese bayerische Behäbigkeit vielleicht mit der Muttermilch aufgesogen. Als junger Erwachsener ist er zwar in das lebendige Treiben der Schwabinger Bohème in München eingetaucht, aber später lebt er dann auch noch in einem kleinen Künstlerexil unweit von Rom, nicht größer als Garmisch-Partenkirchen. Dort hat er an Momo geschrieben, angeblich 17 Jahre lang.
Dass dem Bayern wie dem Italiener Entschleunigung nicht fremd ist, das kann man, glaube ich, sagen, weil eben quasi das Buch der Entschleunigung Momo ist ja konkret in Italien entstanden, in Cenzano di Roma, wo es im Prinzip auch darum geht, dass man eine dörflich-ländliche Bevölkerung hat, wo jeder jeden kennt und die miteinander eben ein anderes Lebensgefühl pflegt als in der Großstadt.
Wir brauchen jede Stunde, Minute, Sekunde der gesamten Menschheit.
Meine Zeit lasse ich mir nicht stehlen von niemandem.
Guten Tag. Ich habe um 14 Uhr einen Termin bei der Bürgermeisterin.
Ersten Stock, Zimmer 13. Mach auf.
Okay, danke.
Michael Ende, da tun wir uns ein bisschen schwer, gebe ich gern zu.
Die Auseinandersetzung mit dem fantastischen Erzähler in Garmisch-Partenkirchen steht auf wackeligen Beinen, meint Sigrid Meierhofer, seit 2014 die erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde.
Wir müssen uns da zusammenraufen. Ich will jetzt da wirklich gar keine Schuldzuweisung irgendwo hinschicken, ganz bestimmt nicht, aber ja, im Moment warten wir.
Warten auf die Ergebnisse einer sogenannten Machbarkeitsstudie. Was, wo und wie soll etwas zu Michael Ende in diesem Kurort entstehen? Und vor allem, wie viel darf es kosten? Und wer zahlt es? Zumal Garmisch-Partenkirchen ja noch einen weiteren, ganz großen Sohn hat. Der weltberühmte Komponist Richard Strauss, der hier lebte und hier epochale Werke wie Elektra und die Alpensymphonie komponierte.
Naja, der Kulturetat, der ist geprägt eben zum einen vom Richard Strauss Festival, das ist der größte Posten, da zahlen wir im Moment 330.000 Euro jedes Jahr. Dann haben wir ja tatsächlich viel Kulturkompetenz im Ort, sage ich jetzt einfach mal. Es geht natürlich in erster Linie um die Brauchtumskultur, die hierher gehört und die wir auch sehr unterstützen. Also wenn ich alles zusammenrechne, also insgesamt sind es im Moment, das variiert natürlich von Jahr zu Jahr, um die 750.000 Euro.
Klingt viel für so einen kleinen Ort wie Garmisch-Partenkirchen. Aber die Fantastische Gesellschaft hat davon 2018 nur 18.000 Euro gesehen. Kulturpolitisch ist das Gedenken an Richard Strauss der Leuchtturm der Marktgemeinde und verschlingt vom Jahresbudget für Kultur schon fast die Hälfte. 330.000 Euro für Veranstaltungen, Konzerte und das jährliche Festival. Auch das wissenschaftliche Richard-Strauss-Institut ist seit Jahrzehnten im Ort ansässig. Für das Gedenken an Michael Ende heißt das bislang Knapsen am Kulturetat. Die Ausstellung zu Michael Ende im Kurhaus ist seit Jahren geschlossen. Sanierungsbedürftig, nicht mehr zeitgemäß, heißt es von offizieller Seite. Stillstand. Aber die Planung läuft.
So, Jim, alter Junge, jetzt geht's los.
In Ordnung, Lukas.
Ich kann nur so viel verraten, dass da ganz große Ideen formuliert wurden. Also Michael Ende Haus ist sozusagen nur der Anfang. Das alte Kurhaus ist ja dafür angedacht. Und dann ging es um eine Hochschule für Fantasie und alle möglichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Klar ist natürlich auch, dass wir das in Gänze nicht finanzieren können.
Noch träumen sie in Garmisch-Partenkirchen von einem ambitionierten Großprojekt zum Gedenken an Michael Ende.
Unabhängig vom Zeitgeist ist Michael Ende für alle Kinder und Jugendlichen ein großer Gewinn.
Seine geistige Heimat, die fand Michael Ende allerdings in der Sprache und der Fantasie. Bestimmt auch ein wenig inspiriert von den mächtigen Bergen seines Geburtsortes. Vom Licht- und Schattenspiel der ganzjährig grau-weißen, schneebedeckten und felsigen Zugspitze.
Ja, wurde auch wieder mal Zeit, dass wir nach Lummerland reisen, hier im Sonntagsspaziergang. Lummerland, gespielt vom Deutschen Filmorchester Babelsberg war das. Vorher der Spaziergang von Andy Hörmann. Und dieser hatte das Ganze bereits im Februar, März aufgenommen. Und so kommt es, dass Sigrid Meierhofer, die wir gerade als Bürgermeisterin hörten, inzwischen ihr Amt abgegeben hat an Elisabeth Koch, die also die neue Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen ist. Nun aber nach Brüssel, und damit lade ich Sie ein, einem Stadtspaziergang zu folgen, der Kontraste in der Architektur ins Visier nimmt. Und diese bewegen sich zwischen Jugendstil und EU-Monstrositäten. So sieht es jedenfalls Uwe Kammann in seiner Hommage an Brüssel.
Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive.
Brüssel. Warte auf mich, ich komme, singt die junge Belgierin Angèle und lässt nichts auf ihre Stadt kommen, für die sie Paris links liegen lässt.
In ihre Liebeserklärung werden viele nicht so einfach einstimmen. Sie verbinden die Stadt eher mit den Fernsehbildern der Bauten unter dem Etikett Europäische Union. Vor allem mit dem großen Kreuz der Kommission oder dem Riesenwürfel des Ratsgebäudes. Auch die Glastonne des Parlaments taucht in den Nachrichten immer wieder auf. Keine Spur von einladender, gebauter Identität.
Auch die Bewohner des politischen Herzens der Union können sich mit den Großbauten der EU kaum anfreunden, gießen sogar beißenden Spott aus. So vergleichen sie das von einer Steinellipse eingefasste Europäische Parlament mit der Schachtel für den Weichkäse Caprice des Dieux. Von einer baulichen Ikone wie der Europäischen Zentralbank in Frankfurt können sie nur träumen.
Christian Kühn, der sich als Architekturexperte der Technischen Universität Wien intensiv mit den Europabauten beschäftigt hat, lässt kaum ein gutes Haar an der EU-Präsenz in Beton, Stahl und Glas.
Aufgeblasen sei das alles, nur scheinbar um Transparenz bemüht. Nichts lade zur positiven Identifikation mit diesen Einrichtungen ein. Stattdessen zeige sich eine undurchdringliche Bürokratie im allergrößten Maßstab, bis zum Monströsen.
Albert de Valque, Architekt mit viel Erfahrung bei der Restaurierung alter Häuser, beschreibt dies alles nüchtern. Das alles habe schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre eingesetzt, gefördert vor allem durch die belgische Regierung und durch mächtige Investorengruppen. Sie alle hätten den sich schnell vergrößernden europäischen Institutionen den nötigen Arbeitsraum aller Art bieten wollen, um wirtschaftlich zu profitieren. Exzellente Architektur habe da keine Rolle gespielt, schon lange nicht für die expandierenden Europaeinrichtungen. Die hätten sich kaum um ihr Außenbild geschert, so seien sie Fremdkörper geblieben.
Diese nun schon Jahrzehnte währende Entwicklung wird in Fachkreisen schlicht Verbrüsselung genannt. Kenner und Liebhaber der Stadt sind noch immer entsetzt über die vorherrschende Monotonie und Trostlosigkeit. Dabei, so klagen sie, hätten sich die Bauherren doch bestens an den früheren architektonischen Qualitäten der in sich vielfältigen Stadt orientieren können.
Vor allem an jenen der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In dieser Epoche sei Brüssel geradezu Vorreiter der Moderne gewesen, stilbildend und von Metropolen wie Wien und Barcelona nachgeahmt. Aufbruch und Abrechnung mit der Tradition klangen dabei schon im Etikett an. Art Nouveau, also neue Kunst, auf Deutsch etwas blumiger, Jugendstil.
Den optimistischen Schwung dieser Zeit besingt der große Chansonstar Jacques Brel, 1929 in Brüssel geboren.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait.
Zur Zeit seiner Großeltern, da habe Brüssel geträumt und gesungen, es sei ganz bei sich gewesen, eben verbrüsselt. Für die Architektur hieß das damals, wer auf sich hielt und seine offene, moderne Lebenshaltung demonstrieren wollte, der engagierte Architekten, die diesen so neuen und jungen Stil beherrschten, mit einem Star an der Spitze, Victor Horta. Ornamental war dieser Stil, schwungvoll und dekorativ, voller Lust an Schwüngen und Bögen, oft verspielt, nicht selten manieriert.
Viele Dekorationen waren Anspielungen an Schrift- und Zierlinien des Orients, wurden deshalb Arabesken genannt. So, wie es damals auch in der zeitgenössischen Musik anklang. Sogar ganz namentlich, geradezu mustergültig zu hören bei Claude Debussy.
Kennzeichnend für den Jugendstil in all seinen Spielarten war auch der Mut, das zeitgenössische Material des damals so reichen Industrielandes Belgien einzusetzen, also Stahl. Und das ganz unverhüllt als konstruktives Gerüst mit Stützen, Pfeilern und Querträgern. Eine ziemliche Revolution. Der Architekturkritiker Hanno Rauterberg fand dafür eine schöne Formel:
Treibhäuser der Utopie.
Das ist eine Anspielung auf die reichliche Verwendung von Glas, damals ein Licht-, Transparenz- und Freiheit beschwörendes Material.
Allerdings, dieses reiche Erbe wurde in der Nachkriegszeit fast verspielt. Die Schätzungen variieren. Doch wahrscheinlich hat sich die Zahl der ursprünglich weit über 1000 Jugendstil- und Art-Déco-Häuser halbiert. Selbst Musterbeispiele wie das wegweisende Volkshaus der Arbeiterpartei blieben trotz internationaler Proteste nicht verschont. So wenig wie viele andere der oft schmalen, in die ganz normalen Straßenzüge eingereihten Stadthäuser.
Doch immerhin, vor gut anderthalb, zwei Jahrzehnten setzte eine Wende ein. Und inzwischen werden die Jugendstilhäuser und ihre schlichteren, von überreicher Ornamentik befreiten Nachfahren des Art Deco als Juwelen geschätzt. Eine Handvoll wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Wie jenes Stadthaus eines Geometrieprofessors, das auch heute noch in jeder Hinsicht modern wirkt, dazu funktional und überaus bequem.
Kein Wunder also, dass die überall in der Stadt verstreuten Schmuckstücke des Art Nouveau und des Art Deco zu touristischen Attraktionen geworden sind. Ganz anders aber als in Barcelona, wo prächtige Großblocks zu bewundern sind. In Brüssel ist das alles viel kleiner. Nicht immer auf den ersten Blick zu finden, weil manche Häuser gerade mal 4 Meter breit sind, oft von Alltagsbanalität flankiert.
Wer all diese Besonderheiten entdecken will, ist also gut beraten, sich auf kundige Führung zu verlassen. Die Tourismusagentur Visit Brussels hat den Wert dieser Kleinodien, abseits der Magnete wie Grand Place und Mannequin Piss, längst erkannt und legt sich nun für sie besonders ins Zeug. So mit einem eigenen, nun zum 4. Mal ausgerichteten Festival unter dem Logokürzel BARNAT, sprich Brüssel, Art Nouveau und Art Deco.
Einige öffnen ihre Türen, auch jene, hinter denen Privatleute wohnen. Wie Olivier Bergmans, ein Kunsthistoriker, der sich mit gut organisierter Liebe um das Brüsseler Architekturerbe kümmert. Geduldig erklärt er die Farbgebung der Gitter, für die alte Schichten abgekratzt wurden.
Les couleurs, c'est d'abord le matériau comme les briques, c'était la même bonne couleur. Les grilles et les châssis, c'est l'IRPA qui est venu faire des sondages pour voir quelle est la couleur d'origine.
Der Künstler Philippe Leblanc wiederum residiert in einem prächtigen Art Deco Wohnhochhaus. Mit dem sternengezackten Turm nimmt der elegante weiße Riese die Adresse auf. Am Rond-Point de l'Étoile, also am Sternenplatz. Unter einer krönenden Kuppel lädt ein Gemeinschaftsraum die 20 Mietparteien ein. Das war Anfang der 30er Jahre eine in Brüssel noch ungewohnte Wohnform, weil man eigene kleine Stadthäuser bevorzugte. Sie prägen auch den Großteil der Brüsseler Straßen. Leblanc erklärt im Fahrstuhl den damals großen Luxus inklusive eines Theatersaals.
Hier gab es den Residence Palace, qui était un immeuble un peu de la même époque que celui-ci, qui était une promotion pour faire des appartements de
Das basiere auf amerikanischen Modellen als Stadt in der Stadt für reiche Leute mit kosmopolitischer Ausrichtung.
Et donc ça c'était faire un peu vraiment à l'américaine, une ville dans la ville pour gens aisés qui viennent juste louer. C'était très cosmopolite.
Individualluxus überwältigender Form erlebt der Besucher in der inzwischen perfekt renovierten Villa Empin. Sie ließ sich der Sohn des steinreichen und jugendstilbegeisterten Stahlmagnaten Édouard Empin vom damals höchst erfolgreichen Architekten Michel Pollack errichten. Als eine innen und außen kostbare Art-Déco-Residenz, die durch edle Klarheit beeindruckt. Nach wechselvoller Geschichte beherbergt die Villa inzwischen eine Stiftung, die sich speziell um Ost-West-Kulturvermittlung bemüht. Die Direktorin verweist stolz auf die Mühe, Sorgfalt und auch den wiedergewonnenen Originalluxus.
There were graffitis everywhere, really, like total disaster. So when the foundation.
Alles war mit Graffiti beschmiert. 4 Jahre dauerte die Restaurierung mit den wissenschaftlichen Vorarbeiten. Die Fensterrahmen sind mit 700 Gramm Blattgold veredelt.
In order to open it like that. 700 grams of gold leaves on the frames.
Zum Muss gehört ein Besuch des Hotel Solvay, ebenfalls für einen Industriegiganten gebaut als repräsentatives Stadthaus. Und zwar durch den bereits erwähnten Stararchitekten der Epoche, Victor Horta, dessen rund 50 Bauten an vielen Stellen das Brüsseler Jugendstilbild prägen, mit durchaus vielen Variationen. Besonderen Reiz hat ein Kaufhaus, das heute ein überaus beliebtes Comicmuseum beherbergt.
In solchen Jugendstil-Kunstwerken kann man auch vorzüglich speisen. Wenn dabei, wie im staunenswerten Restaurant, die ultimative Halluzination, sogar Eisenbahnmobiliar des berühmten flämischen Architekten, Designers und Bauhauswegbereiters Henry van de Velde eingebaut ist, wird das Vergnügen perfekt.
Es waren sehr, sehr reiche Leute. Es war die Familie Condonet.
Kurios dabei eine in Dauerschleife durch die prächtigen Säle perlende Chopin-Melodie. Mechanisch erzeugt in einem Klavier mit weiß lackierter Jugendstilvariante. Inspiriert vom schottischen Designer Mackintosh.
So viel Originalität überall, so viel Schönheit, so viel Anmut, so viel schlagende Beispiele eines gleitenden Übergangs zu Anklängen der puristischen Stilmerkmale des Bauhauses. Das alles ist, gerade in der Vielfalt, einfach hinreißend. Sodass sich viele Besucher verwundert die Augen reiben, wie banal, radikal und oft geradezu monströs die vielbeklagte moderne Verbrüsselung ausfiel, vor allem im Europaviertel.
Albert de Walck, als sensibler Architekt, ein kundiger Brüsselführer, sieht zwar Anzeichen einer Bewusstseinsänderung, aber noch keine effektive Umkehr.
Es fehlt ein Masterplan, klagt er. Doch der sei trotz einiger Studien noch nicht in Sicht.
Ja, die heutige Verbrüsselung ist eine ganz andere als jene, die Jacques Brel beschwört. Eben als Brüssel noch brüsselte, wie es im Chanson heißt.
Oh, c'était autant où Bruxelles rêvait, c'était autant du cinéma muet, c'était autant où Bruxelles dansait, c'était autant où Bruxelles brüsselait.
Aber das muss nicht das letzte Wort sein. Das überlassen wir wieder der jungen Brüsselerin Angèle, die es in ihre Stadt zieht.
Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends.
Ja, und Banat 2020, dieses Festival rund um Brüssels Architekturerbe, von dem im Beitrag von Uwe Kammann auch die Rede war. Naja, wie so vieles in diesem Frühjahr dem Gesundheitsschutz zum Opfer gefallen. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Hier hören wir noch Ici Bruxelles und danach geht's nach Panama.
Ici Bruxelles. Le monde appelle, c'est pas New York, c'est pas Tokyo, c'est pas Paris, c'est pas Rio, Bruxelles ici, ici Bruxelles. Bienvenue à Bruxelles, auf erste Sicht kein Topmodell, la capitale du surréel, Marie, voilà ton manuel. Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Madrid, c'est pas Paris, c'est pas pareil, Bruxelles, ici Bruxelles. L'Europe fait belle avec l'air pur de ses sommets. Europa spielt hier wel ook spel. Ça fait tresser des cheveux rebelles. Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, pas Budapest, c'est pas Paris, c'est pas pareil. Ici Bruxelles, Bruxelles rebelle. Il y a des marins en Marseille, il y a des tziganes sans roulotte. Entre espoir et crainte, ils flottent. De orkesten met bretellen spelen multiculturel. Van alle stijlen, un cocktail, la société au pluriel. Ici Bruxelles, Brussels calling. Tot in Ghent et à Namur, van in Hasselt jusqu'à Liège. Van in Antwerpen bis Eupen, van in Brugge à Tournai, tot in Leuven et Louvain. Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, ist kein Berlin, c'est pas Paris, c'est pas pareil, Bruxelles ici. Ici Bruxelles.
Ich überlege gerade hier mit meiner Kollegin hinter der Scheibe, wie wohl ein Leben ohne Kakao aussehen würden. Denn dann hätten wir auch keine Schokolade. Also widmen wir uns jetzt ein wenig dem Kakao. Kakao wird in Mittel- und Südamerika seit Tausenden von Jahren kultiviert. Den Maya und Azteken galt der Kakao als Geschenk der Götter. Auch in Panama war Kakao seit jeher eine der wichtigsten Speise-, Medizin- und Ritualpflanzen der indigenen Bevölkerung. Im 20. Jahrhundert verdrängten in dem kleinen mittelamerikanischen französischen Land multinationale Süßwarenfirma Schokolade als Natur- und Traditionsprodukt. Gezuckerte Massenware bestimmte den Markt und die Geschmäcker. Aber in den letzten Jahren haben kleine panamaische Firmen begonnen, Schokolade möglichst natürlich und nachhaltig zu produzieren. Anna-Marie Goretzky hat sie für uns besucht.
Ein ganzer Berg Kakaofrüchte liegt vor Mavis Ortiz und ihren beiden Mitarbeitern. Einer spaltet die Früchte mit einem langen Messer, die beiden anderen schälen die leicht zitronig duftenden Kakaobohnen aus der Schale und lassen sie in einen Plastikeimer fallen. Mavis Ortiz, eine zierliche Panamesin Mitte 50, ist hier auf der Finca mitten im Dschungel der Karibikprovinz Bocas del Toro aufgewachsen.
Dieser Geruch von frischem Kakao versetzt mich sofort in die Tage meiner Kindheit zurück.
In ihrem auf Stelzen gebauten Holzhaus, das von Urwaldriesen und Kletterpflanzen umgeben ist, hat Mavis Ortiz vor 5 Jahren eine Schokoladenmanufaktur aufgebaut. Ortiz hat in Costa Rica tropische Agroforstwirtschaft studiert, jahrelang nationale und internationale Firmen und Nichtregierungsorganisationen zum Kakaoanbau beraten und dann aus Liebe zu der Tropenfrucht ihr eigenes Unternehmen Maya May Kakao gegründet.
Aus dem, was du hier siehst, eine Schokolade herzustellen, ist für mich ein Wunder. Denn weder riechen die Bohnen noch schmecken sie nach Schokolade. Und deswegen ist die Transformation von der Bohne zur Schokoladentafel ein eigentlich unglaublicher Prozess.
Die Bohnen fermentieren einige Tage lang in einem großen Holzbottich. Anschließend trocknen sie und werden gemahlen. In einem von Licht durchfluteten Raum gießt Chocolatier Mavis Ortiz flüssige Schokolade in rechteckige und runde Formen. Ihre Edelschokoladen entstehen.
Ich möchte zeigen, dass Schokolade keine Süßigkeit ist, sondern Kakao eine Pflanze, deren Inhaltsstoffe Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Wenn wir vom Kakao in dieser Weise profitieren wollen, dann müssen wir die Schokolade mit der geringstmöglichen Menge an Zucker genießen. Das ist meine Botschaft und sie wird von den Menschen immer mehr akzeptiert.
Regelmäßig fährt Mavis Ortiz in das kleine Dorf Soledad del Risco, ganz in der Nähe ihrer Finca. Den Großteil der Kakaofrüchte bezieht sie von den hier lebenden Frauen. Zwischen den Häusern laufen Hühner und kleine braune Schweine frei herum. Die Bewohner des Ortes, Angehörige der Nobe-Ethnie, leben hauptsächlich von dem, was sie selbst anbauen.
In der Kultur der Nobe ist Kakao schon immer eine wichtige Pflanze, sowohl zu medizinischen Zwecken als auch als Nahrungsmittel. Ich glaube, sie könnten sich ein Leben ohne Kakao nicht vorstellen.
Ich glaube, sie könnten sich ein Leben ohne Kakao nicht vorstellen.
Die Nobe-Kakaobäuerinnen und Ortiz rutschen einen schlammigen Abhang hinab. Unten liegt das Waldgebiet, in dem die Kakaopflanzen zwischen Bäumen und Sträuchern wachsen. Artenreiche Waldgärten wie dieser, betont die Kakaoexpertin und Forstwirtin Ortiz, seien besonders nachhaltig und umweltfreundlich. Perfekt für den Kakaoanbau. Weder müssten Pestizide gespritzt, noch Plantagen angelegt werden, ergänzt die Kakaobäuerin Diana Bui.
Wir bauen alle in diesem agroforstwirtschaftlichen System an. Denn so hast du jederzeit mindestens ein Produkt, Holz, Früchte oder den Kakao für den Verkauf.
Ortiz zahlt für den Rohkakao mehr als doppelt so viel wie üblich in der Region. Einerseits, weil der hier wachsende Kakao höchster Güte sei, aber andererseits auch, weil Maya May Kakao die Frauen stärken, ihnen ein eigenes Einkommen ermöglichen will.
Es sind die Frauen, die das meiste für die Familie tun, denn sie erziehen die Kinder. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich hauptsächlich an die Frauen denke. Sicherlich, die Männer leisten auch ihren Beitrag im Kakaoanbau. Aber die Frauen sollen durch den Kakao die Chance erhalten, selbstbestimmter, autonomer zu werden.
Eine Autostunde südöstlich liegt der kleine Ort Silico Creek. Zahlreiche Bewohner, auch sie sind Nobe, suchen unter dem Dach eines Versammlungshauses Schutz vor der Hitze der Mittagssonne. Sie alle wollen die Schokolade verkosten, die Jaime Justiniani mitgebracht hat. Mit einem Messer zerteilt er die Tafeln in mundgerechte Happen. Eigentlich ist Justiniani, grau meliertes Haar, dichte Augenbrauen, Designer und Fotograf. Vor 5 Jahren, zeitgleich mit Mavis Ortiz, hat er die Schokoladenmanufaktur I Love Panama Chocolate in Panama Stadt gegründet.
Wir wollen einen Teil der Kultur unseres Landes durch die Schokolade reflektieren, weil wir finden, dass vor allem viele Hauptstädter vergessen haben, dass Kakao in Panama angebaut wird. Dass Kakao und Schokolade hier ihren Ursprung haben, dass die Indigenen Kakao schon immer angebaut haben.
Jaime Justiniani will mit seinen Kreationen, für die sie hier den Kakao produzieren, an die reiche Schokoladentradition seines Landes erinnern. Die, so sagt er, im letzten Jahrhundert durch den Einfluss multinationaler Süßwarenfirmen in Vergessenheit geriet. Gezuckerte Massenware verdrängte das Natur- und Traditionsprodukt Panamas. Aber seine Firma hat nicht nur den nationalen Markt im Blick.
Auch Ausländer, die Panama besuchen, kaufen die Schokoladen viel. Durch sie reisen die Schokoladen, reist ihr Kakao, in so weit entfernte Länder wie Deutschland, China oder sogar Russland.
Justinianis Schokoladen gibt es in verschiedenen, teils sehr eigenwilligen Geschmacksvariationen. Damit und mit dem Design der Verpackungen will er typisch panamaische Geschichten vermitteln, Gutes über Panama erzählen. Denn Justiniani hat genug vom schlechten Image seines Landes als Steuerparadies. Panama, das will er klar machen, ist mehr als die Panama Papers.
Die nächste, die wir probieren, heißt 1914. Das ist das Jahr, in dem der Panama-Kanal erstmalig durchfahren wurde. Diese Tafel ist dem Panama-Kanal gewidmet. Sie besteht aus 60% Kakao und dann haben wir noch Meersalz hinzugefügt.
Le pusimos sal marina.
Die Schokoladenstückchen verschwinden eines nach dem anderen. Zurück bleiben lächelnde Gesichter. Justiniani schaut zufrieden in die Runde.
Und, wie schmeckt es?
Sabe a Panama.
Schmeckt nach Panama.
Qué buena.
Anna-Marie Goretzky erzählte, jetzt im Text des Liedes, deine Küsse sind wie Schokolade, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an dich denke.
Contenerme a todo esto que siento, mi deseo se desborda porque esto está hirviendo y siento que resbalo cuando me caliento, pero quiero empalagarme de esto tan sabroso, combinar nuestras sustancias es tan hermoso, mi consumo de calorías es delirante, tu aroma lo ha elevado como nunca antes, sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro. Afrodisíaco es este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos.
Tus besitos son de chocolate.
Yo quiero de su mano.
Me derrito como chocolate.
Poquitico más.
Tus besitos son de chocolate.
Yo quiero de su mano.
Ay, qué rico es el placer de amarte.
De eso tan rico más. Como hormigas hipnotizadas por el dulce. Nos recorremos, ya has caído en las trampas que puse. Puse licor de caña al cacao que provoca. Hace que poco a poco desvanece en tu boca. Puse un poco de sabor canela. Jengibre caliente para confundir tu lengua. Puse cuanto pude a mi antojo. Claro, puse amor, caíste. Lo veo en tus ojos. Sabes que pudiste dar la torta al resto. Pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro. Afrodisíaco es este encuentro. Los ingredientes nuestros cuerpos.
Tus besitos son de chocolate.
Yo quiero de su mano.
Me derrito como chocolate.
Poquitico más.
Tus besitos son de chocolate.
Yo quiero de su mano.
Ay, qué rico es el.
Schokolade. So, jetzt gibt es hier noch einen Hörtipp für unser Programm im Deutschlandfunk, das sich auch mit Musik befasst. Ich hoffe, unsere Musik hier im Sonntagsspaziergang hat Ihnen gefallen. Wir hören noch etwas aus Simbabwe und zwar ein Hochzeitslied. Und wenn Sie gut zuhören, dann können Sie sicherlich die letzte Minute dann mitsingen. So, wir bereiten Ihnen einen neuen Sonntagsspaziergang vor für genau in einer Woche. Einen schönen Nachmittag aus Köln wünscht Ihnen Andreas Stopp.
Shelleza, Usivaluya Shelleza, Usivaluya Shelleza, Usivaluya Shelleza, Usivaluya Shelleza, Usivaluya Shelleza, Usivaluya Shelleza.